Heute habe ich Glück. Nicht nur mein Lieblingslied wurde gesungen, sondern ich kann mit Ihnen auch über meinen Lieblingstext reden. So viel Liebling ist doch eine gute Sache. Römer 12, Vers 1 bis 8 ist für mich einer der inspirierendsten Texte in der Bibel. Und ich lese es jetzt hier nach der Übersetzung der Guten Nachricht. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, ermahne ich euch, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der angemessene Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Leben, ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch, überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit den Lehren unseres Glaubens übereinstimmen. Wenn Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, dann soll der gewissenhaft ausgeführt werden. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnt und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer Bedürftige unterstützt, der soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll das gerne tun. Ich mag diesen Text, obwohl er mit einer Ermahnung anfängt. Und Ermahnung, das ist ja eigentlich nicht das, was man als Allerliebstes hört, weil Ermahnungen haben ja häufig auch so einen anstrengenden Teil. Oder sind Sie als Kind schon mal ermahnt worden, und dass du heute vernünftig Süßigkeiten isst und ganz viel spielst? Nee, man wird häufig zu Sachen ermahnt, die man gar nicht so gerne tut. Und deswegen also im ersten Augenblick Ermahnung. Und dann wird man hier noch ermahnt, dass man ein Opfer bringen soll. Ja, dass man sich selber zum Opfer bringen soll. Auch das hört sich für mich nicht so richtig nach, das wird ein netter Nachmittag an. Wenn man also diesen Vers so oberflächlich liest, dann kann man die Idee bekommen, dass Christsein ja schon ein anstrengendes Leben sein kann. Das ist auch so. Jedes Leben kann anstrengend sein. Aber früher war das ja häufig so, dass unter dieser Überschrift, ein Opfer zu bringen, sich zum Opfer zu bringen, ganz viele Erwartungen an die Leute gestellt wurden. Ganz viele Dinge wurden einem aufgedrückt und irgendwelche Buttons kriegte man an und man musste so sein und so war man richtig und sonst war man falsch. Und man konnte das an so tollen Sachen erkennen, in meiner Jugend noch, ob man ins Kino ging oder nicht. Ne? Kino, nein, nicht gut, kein Kino, richtig. Heute hat sich das ja geändert. Heute gibt es da ganz, ganz wenig, was einem solche Labels aufsetzt. Aber trotzdem, Opfer, das hört sich vielleicht ein bisschen unfrei an. Aber wenn man guckt, das Spannende ist, das hier ist ein ganz, ganz freisetzender Text. Da geht es nämlich um eine ganz neue Form von Freiheit. Eine Freiheit, die nicht auf sich gestellt hat, ist. Freiheit, viele Leute denken ja, Freiheit ist, wenn ich mich nicht nach anderen richten muss, wenn ich tun und lassen kann, was ich will, wenn ich selbst über mein Leben bestimme. Und das stimmt, wenn das Freiheit ist, dann sind wir Christen nicht frei, weil wir bestimmen nicht mehr selbst über unser Leben. Da bestimmt jetzt jemand anders mit, auf jeden Fall. Aber wir werden in diesem Vers herausgefordert, uns damit zu beschäftigen, mit dieser landläufigen Vorstellung von Freiheit und zu entdecken, dass es eine andere Freiheit gibt. Jesus hat gesagt, ich gebe euch eine Freiheit, die macht wirklich frei. Das deutsche Wort für Freiheit, das ist da irgendwie auch ganz hilfreich. Das Wort Freiheit hat nämlich nichts mit losgelöst zu tun, sondern mit festgemacht. Nicht im Sinne von angebunden, aber verbunden. Vielleicht kennen Sie den Begriff um jemanden freien. Das ist so ein alter Begriff, um jemanden werben. Ja? Also das deutsche Wort Freiheit hat ganz viel mit Verbundensein zu tun, mit Bezogensein und gleichzeitig mit man selber sein. Das finde ich sehr spannend. Wenn die Bibel von Freiheit spricht, meint sie genau das, was Tieferes, was Weiteres als die normale Vorstellung von Freiheit. Freiheit bedeutet hier, ich werde heil und ich verliere meine Angst um mich selbst, weil mein Heiland sich um mich kümmert und mich liebt. Das, glaube ich, ist im Tiefsten die Freiheit, die die Bibel beschreibt. Und deswegen ermahnt der Paulus hier auch nicht, ich ermahne euch aufgrund der Verse, die ich euch jetzt mal hier aus der Bibel vorlese oder aufgrund dessen, was mein Papa gesagt hat, sondern er sagt, ich ermahne euch im Hinblick auf Gottes Erbarmen. Weil Gott sich uns zugewandt hat, sagt er, weil Gott sich euch eurer erbarmt. Deswegen ermahne ich euch, lasst los, gebt euch zum Opfer, lasst euch heilig machen, ganz und unzerstört. Ein Opfer, das war ja damals etwas, was Gott übergeben wurde und an ihm gehörte. Macht das, sagt er, habt keine Angst, lasst euch los, weil Gott hat sich euch zugewandt, jetzt könnt ihr euer Leben ihm ganz übergeben, gar keine Angst, kein Problem. Gott geweiht, heilig, ausgesondert, zu jemandem gehören, macht das. Ich ermahne euch nicht im Hinblick auf Gottes Zorn, nicht im Hinblick auf eure Kleinheit, nicht im Hinblick darauf, wie unbedeutend ihr seid, sondern im Hinblick darauf, dass Gott sich euch zuwendet und dass ihr wertvoll und wunderbar seid. Deswegen ermahne ich euch, antwortet auf Gottes Liebe mit der vertrauensvollen Hingabe, die Gott verdient. Gibt nicht viele, die so eine Hingabe verdienen, ohne Angst, dass das ausgenutzt wird. Ich würde mich da immer sehr bedeckt halten, ohne Angst und einfach alles loszulassen, mich jemandem anzuvertrauen. Aber Paulus sagt, passt auf, Gott ist vertrauenswürdig. Dem könnt ihr euch anvertrauen. Diese vertrauensvolle Hingabe, das ist das, was Gottes Liebe als Antwort verdient. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst, hat Luther das übersetzt. Und wenn man im griechischen Text guckt, dann steht da, das ist logisch. Finde ich sehr schön, das ist die logische Antwort. Ist doch logisch, oder? Wenn mich jemand so liebt, dass ihm alles egal ist wegen mir. Und wenn mich jemand so liebt, dass er sagt, du, ich möchte aus dir das machen, was du wirklich bist. Dass du immer mehr rausgeliebt wirst aus dem Alten, was dich festhält. Da würde ich sagen, es ist logisch, so zu antworten. Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhalt. Ich fände es schön, wenn wir uns Gott anvertrauen könnten und wenn wir ohne Angst einfach tun, was sich daraus entwickelt. Und ich fände es wichtig, dass wir das aus diesem Grund tun. Mark Twain, der ja ein echter Kritiker von uns Christen war, der hat viele interessante Sachen gesagt, aber der hat auch gut beobachtet. Einmal hat er gesagt, wenn ich einen Hund sehe, dann kenne ich seinen Herrn. Wenn ich Christen sehe, möchte ich ihrem Herrn lieber nicht begegnen. Unser Gottesbild prägt unser Leben. Unser Gottesbild prägt das, was sichtbar wird von Gott in unserem Leben. Deswegen ist es wichtig, dass wir an dieser Vertrauensbasis weiter dranbleiben, dass wir daran arbeiten. Das ist wichtiger als alles Tun in der Außenwelt. Dieser vernünftige Gottesdienst, der ist erstmal, sich Gott immer wieder anzuvertrauen in allen Situationen. Bei den Scheitersituationen, und bei den hervorragenden Situationen und in allen Bereichen unseres Lebens. Gott verdient das. Und er möchte gerne in unserem Leben immer stärker das herausarbeiten, was er schon sieht. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, heißt es im zweiten Vers, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Und dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist und was ihm gefällt. Im griechischen Text stehen hier zwei Worte, die wir auch kennen. Da steht, seid nicht konform, also angepasst dem, was alles ist, sondern lasst euch transformieren. Das ist noch mehr als lasst euch verändern, sondern Transformation, das bedeutet, da wird wirklich was Neues. Ja? Da kommt man von einem Lebenszustand, von einem Seinszustand in etwas anderes hinein. Das finde ich, das sind gute Dinge. Seid nicht konform. Es ist ganz schön schwer, nicht konform zu sein. Es gibt so viel Zeug um einen herum, was einen konformieren will. Und was von uns verlangt, dass wir uns so verhalten, wie alle sich verhalten. Aber sagt Gott, nee, das will ich nicht von euch. Christsein ist nicht, dass ihr nicht auffallt. Christsein ist nicht, dass ihr mitmacht oder auch nicht, dass ihr angepasst seid. Auch nicht in der Gemeinde ist Christsein nicht, dass ihr den Mund haltet, wenn ihr was anderes seht. Nicht konform, aber transformiert. Also nicht rumzetern, weil man gerade einen schlechten Tag hat. Oder sich nicht beschweren, weil da gerade jemand mein Lieblingsthema nicht bedient. Sondern sich verändern lassen und fragen, Herr, lass mir eine Sicht zukommen, hilf mir, dass ich eine Sicht, eine Haltung finde, die das Beste für diese Gemeinde will, die den anderen auch Vertrauen schenkt, weil ich dir Vertrauen schenken will und die trotzdem nicht den Mund hält und trotzdem sagt und zeigt, das bin ich. Das hat was mit Verantwortung zu tun. Jesus hat ja mal gesagt, ich will nicht mehr, dass ihr Knechte seid. Ich nenne euch jetzt meine Freunde. Ja? So geht Jesus mit uns um, so geht Gott mit uns um. Wir sollen nicht Knechte sein, nicht das tun, was andere wollen. Wir sollen Freunde sein, Freunde für Gott, aber ich glaube auch untereinander. Ihr seid keine Knechte. Wenn irgendjemand hier was sagt, von dem ihr denkt, sag mal, das ist schräg, dann dürft ihr darauf reagieren, aber nicht so im Sinne von, du bist schräg, sondern im Sinne von, erklär mir das, warum denkst du das so? Und in einem offenen, und das denke ich. Das ist doch spannend, finde ich. Was Besseres, eine bessere Kultur miteinander umzugehen, kann es eigentlich gar nicht geben, als wenn man sich lieb hat und sich widerspricht. Ich finde das gut. Und ich wünsche mir das für mich und für die Menschen um mich herum. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, weil ein Knecht nicht weiß, was sein Herr tut. Ich nenne euch Freunde, weil ich euch alles, was ich von meinem Vater gehört habe, weitergegeben habe, sagt Jesus. Und nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, damit ihr Frucht bringt. Ja, ist doch spannend. Was bedeutet das, kein Knecht zu sein? Was bedeutet es, nicht konform sein zu müssen, sondern in eine Transformation reinzugehen? Das bedeutet eben wieder, sich mit Gott auseinanderzusetzen. Die Transformation muss ja da passieren. Ich und Gott, wir zwei, wir müssen ein gutes Team sein. Und ich brauche das große Vertrauen, dass Gott mit mir was machen kann und will, auch wenn ich schon 60 bin und irgendwann mal 70 oder 80 oder auch wenn ich 15 bin, das ist völlig egal. Gott will mit uns daran arbeiten, dass wir das entwickeln, was wirklich unseres ist. Und das wird uns auch gefallen. Da muss man keine Angst haben, dass Gott mich zu was transformieren will, wo ich hinterher denke, oha, ganz schlimm. Ich war lange Diakonisse. Und ich habe viele Berufungsgeschichten gehört, wo Schwestern gesagt haben, ich wollte nicht und Gott hat immer an mir gearbeitet und irgendwann musste ich nachgeben und dann war es auch nicht so schlimm. Meine Berufungsgeschichte war, ich wollte so gerne Diakonisse werden. Ich fand, das war ein toller Lebensstil und ich dachte, mit verheiraten und so, das ist nichts für mich, das haut nicht hin, gibt nur Stress, lass das sein. Ich wollte so gerne, aber ich dachte, das ist zu egoistisch, aus solchen Gründen Diakonisse werden zu wollen. Bis ich irgendwann in einer Bibelschule irgendwie so ganz nebenbei hörte diesen Satz, ich habe dich gerufen. Und dann dachte ich, okay, was für einen Ruf braucht man denn eigentlich? Kann nicht Freude ein Ruf sein? Kann nicht Begeisterung für etwas eine Berufung sein? Kann das nicht sein, dass ich einfach mal hingehen kann und fragen, würdet ihr mich vielleicht auch nehmen? Und die fanden das okay. Und ich habe sehr viele, sehr gute Jahre in der Schwesternschaft erlebt, bis ich irgendwann meinen Mann kennenlernte und inzwischen beziehungstechnisch so weit geheilt war, dass ich mir vorstellen konnte, das könnte vielleicht funktionieren. Und dann haben meine Schwestern einen großen Wandel gemacht, nämlich die haben mich losgelassen, die haben meine Hochzeit mit ausgerichtet. Und haben gesagt, geh du nur, das ist in Ordnung. Schön, dass du bei uns warst. Transformiert. Ich finde, die haben was davon gezeigt, dass man nicht festhält an Leuten, sondern dass man dankbar ist für das Miteinander und loslassen kann, wenn jemand in eine andere Richtung geht. Ich finde das wunderbar. Ich möchte das gerne, dass ich weiter transformiert werde. Ich möchte das gern für Sie, für euch, dass Sie das erlauben, dass Sie zu Gott hingehen und zu ihm sagen, ich weiß noch nicht, wohin es gehen kann, aber ich möchte wirklich immer mehr das sein, was du schon in mir siehst. Jetzt stellen Sie sich vor, wie sich das auswirken kann in Ihrem Leben. Und stellen Sie sich vor, wie sich das auswirken kann in unseren Teams und Gruppen und Begegnungen, wenn wir so miteinander umgehen, dass wir den anderen freilassen, aber gleichzeitig sagen und denken und handeln, ich möchte gerne, dass bei dir das Beste rauskommt, was in deinem Leben rauskommen kann. Und wenn das dann in unsere Gemeinde fließt, dann freuen wir uns. Und wenn es woanders hinfließt, dann segnen wir dich und schicken dich mit diesem Segen raus dahin, wo du gehst. Gottes Art ist Liebe und sein Gebot ist Liebe und sein Auftrag an uns ist es Liebe. Aber vor allem sein Wesen ist Liebe. Er lebt uns das vor und er lebt das in uns rein. Und wir können das lernen. Bleibt in mir und ich in euch, hat Jesus gesagt. Dann in dieser Verwurzelung wird sich das schon nach und nach entwickeln. Okay, es gibt auch ganz viele Knoten. Also bei mir ist ganz viel noch nicht transformiert. Aber ich habe ja vielleicht noch 15, 100 Jahre vor mir, man weiß es nicht. Und ich hoffe, Gott weiß, was er tut. Nee, ich weiß, dass er das tut. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Leben und Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist und was ihm gefällt. Und in dieser Vollmacht, in der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch, überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, das Gott ihm geschenkt hat. Das gefällt mir hier auch, dass Paulus sagt, richte dich nicht auf, ne? Überschätz dich nicht, das tut dir gar nicht gut. Wenn du denkst, du musst was anderes sein, was Heiligeres und Schöneres, mach dir keinen Stress, darum geht's gar nicht. Du musst das sein, was du bist. Vielleicht haben Sie diese Geschichte schon mal gehört, dass ein Rabbi sich ganz große Sorgen macht, wie das sein wird, wenn er vor Gott steht, ob er alles getan hat und ob alles richtig war. Und sein Rabbi-Kollege sagt zu ihm, weißt du, wenn du vor Gott stehst, wird er nicht fragen, ob du Elia warst oder Mose warst. Er wird fragen, warst du Jeschua? Also der du bist. Das war der Name dieses Rabbis. So wird das sein, wenn wir vor Gott stehen, dann wird er sagen, na mein Schatz, da bist du ja. Und wenn er was fragt, dann wird er sagen, Ralf, warst du Ralf? Oder warst du jemand anders? Karin, warst du Karin? Und Gott kennt schon die Antwort. Und dann, in diesem Augenblick, dann wird das Letzte wegfallen, was noch transformiert werden muss. Dann werden ich und alle anderen endlich sehen, was Gott schon die ganze Zeit gesehen hat. Ist das nicht faszinierend? Das wird zu Ende kommen, vielleicht nicht, solange ich lebe, aber dann wird es zu Ende kommen. Und ich werde endlich wissen, was wirklich meins ist. Ich finde das wunderbar. Jesus möchte uns erneuern. Er möchte uns zu freieren, liebesfähigen Menschen machen. Und er sagt, du weißt was, sei einfach, was du bist und versuch nicht, was anderes zu sein. Mach das, was deine Kraft zulässt. Leb, wie dein Glaube es dir ermöglicht und bahnt. Und dann wird das schon gut sein. Dann hab mal keine Angst. Und in so einer Gruppe wie einer Gemeinde, da wird das ganz unterschiedlich sein, was der eine lebt in seinem Glauben und was der andere lebt in seinem Glauben. Man muss da auch nicht immer gemeinsam schwimmen, sondern man kann sagen, ich schwimme in diesem Teich und du schwimmst in diesem Teich, aber alle Teiche stehen oder sind auf dem Gebiet, das Gott gehört. Das ist unsere Gemeinde, da kann man sich bewegen. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch, überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Und jetzt beschreibt er weiter, was dann passiert. Dann sagt er nämlich, guckt doch mal das Bild des Körpers an. Ich lese uns das nochmal vor. Unser Körper besteht ja auch aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, im Auftrag Gottes prophetisch zu reden, dann muss dies mit den Lehren unseres Glaubens übereinstimmen. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnt und ermutigt, ermutigen kann, der nutze diese Gaben. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setzt sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll das gerne tun. Ganz viele, ganz unterschiedliche Dinge sind hier nebeneinander gesetzt, aber sie sind nicht gewertet. Ob ich mich um andere kümmere oder die Gemeinde leite oder prophetische Reden habe oder praktisch begabt bin, das wird hier nicht in Gegensatz gesetzt im Sinne von, die geistlichen Gaben sind oben und das sind die wichtigsten, sondern das alles sind die Gaben, die Gott uns schenkt. Und wenn Gott mir die schenkt, dann darf ich die auch benutzen und dann soll ich die auch benutzen. Da muss ich nicht versuchen, Prophet zu werden, weil alle Propheten sind, sondern dann darf ich in Ruhe mich um den kümmern, der abseits steht und mit dem reden und für den da sein, wenn das meins ist. Dieses Bild, das finde ich ganz, ganz schön, denn das beschreibt eine ganz besondere Gemeinschaft. Das beschreibt eine Gemeinschaft, in der jeder seinen ganz speziellen Platz findet. Eine Gemeinschaft, in der jeder Einzelne erlebt, dass Gott ihn mit unendlicher Liebe formt und in der jeder vom Erbarmen Gottes lebt. Eine Gemeinschaft, in der Fehler und Probleme mit Liebe und Ehrlichkeit beim Namen genannt werden können. Nicht, um sich über den anderen zu stellen, nicht um zu sagen, wie das hier so läuft, sondern weil man das macht unter Freunden und unter Geschwistern. Eine Gemeinschaft, in der die Fähigkeit von Einzelnen gefördert werden, damit immer mehr von der Schönheit und dem Wert entdeckt werden kann, den jeder Einzelne und jeder Einzelne mitbringt. Eine Gemeinschaft, in der jeder lernt, sich realistisch einzuschätzen. Nicht höher und nicht niedriger als notwendig. Eine Gemeinschaft, in der es möglich wird, einander anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. In der alle wissen, wir haben zusammen eine Berufung und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Das ist eine gute Gemeinschaft. Da gehe ich hin, würde ich sagen. Und ihr seid schon in dieser Gemeinschaft. Okay, die ist jetzt vielleicht noch nicht so ganz fertig, aber das wird auch noch ewig dauern. Und wenn ihr gerade denkt, ihr habt diese Gemeinschaft perfekt auf die Beine gestellt, dann wird alles umkippen und ihr fangt wieder von vorne an. So ist es einfach. Das Leben ist Wandel. Es geht immer weiter und es muss immer neu buchstabiert und immer neu gelebt werden. Das ist gut. Wahrscheinlich dauert es das ganze Leben lang, bis eure Gemeinschaft so ist. Aber ein bisschen was gibt es davon schon. Und vielleicht noch immer ein bisschen mehr. Und das ist wunderbar. Gott liebt uns. Lasst uns auf seine Liebe mit der liebevollen Hingabe antworten, die er verdient, sagt Paulus. Ja, das wird uns gut tun. Was Besseres kann man nicht machen. Amen.